hörst Hebammen-Klartext mit Herz. Mein Name ist Nadine Wehrmann, ich bin seit mehr als 20 Jahren Hebamme und mich triffst du in meiner eigenen Hebammenpraxis und natürlich online. Im Podcast teile ich mit dir ehrliche Worte, gute Gedanken und wertvolles Wissen. Gehe mit mir motiviert, entspannt und voller Vorfreude durch die Schwangerschaft, Geburt und das Wochenbett. Lust auf Plauderei aus dem Hebammen-Nähkästchen? Na dann, los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute möchte ich mal mit euch gemeinsam überlegen, was sind eigentlich alles Hebammenleistungen? Denn viele Frauen erlebe ich immer wieder mit einer großen Unsicherheit. Wie oft darf ich denn zu dir kommen? Oder wie oft kommst du dann im Wochenbett? Oder wie ist das? Es hat sich auch in vielen Jahrzehnten natürlich auch einiges geändert. Viele denken auch immer, so diese 10 Besuche nach der Geburt gibt es noch. Also da hat sich ja wirklich vieles verändert. Und um dich und euch da auf den aktuellsten Stand zu bringen, denke ich, macht es auf jeden Fall Sinn, heute mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Denn, wie ich finde, leben wir hier in Deutschland, was diese Betreuung angeht, was wir Hebammen für euch tun können und wie viel Leistung ihr über die gesetzliche Krankenkasse hier auch in Anspruch nehmen könnt, wirklich in einer sehr bequemen, ja vielleicht sogar schon Schlaraffenland-Möglichkeit. Und davon solltest du natürlich wissen, um das dann auch möglichst komplett ausschöpfen zu können. Geregelt sind diese ganzen Hebammenleistungen, die wir anbieten können und mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen können, im 5. Sozialgesetzbuch. Genauer gesagt, wer das nachschlagen möchte, im Paragraphen 134a, der regelmäßig zwischen den Berufsverbänden und den Hebammen geschlossen wird, den Spitzenverbänden der Krankenkassen. Und darin wird geregelt, welche Leistungen sind abrechnungsfähig. Und ich habe ja schon gesagt, das sieht wirklich ganz gut aus. Das Problem, was ich natürlich an meiner Ecke immer sehe, sind natürlich, was wir da für Leistungen von den Krankenkassen für bekommen. Aber das möchte ich heute gar nicht zum Thema machen, dass wir einfach mal gucken, welches Leistungsspektrum steht euch da zur Verfügung. Hier nochmal so ein kleiner besonderer Einwurf. Wer von euch privat versichert ist, hier empfehle ich wirklich den Frauen immer am besten nach positivem Schwangerschaftstest, sich frühzeitig einfach mal mit der eigenen Krankenkasse in Verbindung zu setzen oder auch nochmal genau den Vertrag zu checken, den du bei Abschluss der privaten Krankenversicherung eingegangen bist. Denn es gibt auch Krankenkassen, die ausgeschlossen haben oder in dem Vertrag Hebammenleistung überhaupt zu übernehmen oder nur in einem gewissen Umfang. Ich sage jetzt mal, in den allermeisten Fällen sind diese Leistungen, die es gesetzlich gibt, bei der privaten auf jeden Fall drin. Aber man kann auch nicht immer davon ausgehen. Und damit man im Nachgang keine böse Überraschung erlebt und dann eben die Rechnung von den Krankenkassen nicht bekommt und sie aber ja trotzdem zahlen muss, macht es auf jeden Fall Sinn, hier mal eine kurze Rückfrage zu starten, damit man einfach weiß, was ist da drin versichert. Ja, Hebammenleistungen in der Schwangerschaft, wie können die denn aussehen? Wann kann ich denn bei der Hebamme vorstellig werden? Es ist auch möglich, einfach alle Vorsorgeuntersuchungen, bis auf die 3, in denen es eben eine Ultraschalluntersuchung laut Mutterschaftsrichtlinien empfohlen ist, bei der Hebamme auch wahrzunehmen. Das heißt, die Hebamme kann genauso Blut abnehmen, Abstriche abnehmen, Mutterpass anlegen, später ein CTG schreiben. Das kann alles in einer Hebammenpraxis erfolgen. Und meine Frauen, die davon Gebrauch machen, manchmal erst zögerlich, bis sie dann so mal eine ausprobiert haben und merken, ach Mensch, das läuft ja super. Ich kann am besten, oder bei mir ist es eben so, direkt vor der Tür parken. Ich brauche keinen Parkschein. Ich habe keine Wartezeit. Ich bin nach einer halben Stunde wieder fertig mit dem Termin. Das sind alles so Vorteile von der Hebammenpraxis. Dazu kommt natürlich, dass ich auch diese volle halbe Stunde bei der Frau bin und wir kommen natürlich erstmal ein lockeres Gespräch, aber wenn man eine halbe Stunde wirklich so ein Face-to-Face-Gespräch eben hat, kommt man auch nochmal so auf Ideen und muss nicht mit einem kleinen Post-it da sitzen und sagen, boah, das waren die 3 Fragen, die möchte ich heute loswerden, sondern meistens beschäftigen wir uns mit einem viel größeren Fragenspektrum und mein Anspruch ist es immer, dass ich eine Frau aus der Vorsorge entlassen kann, an dem Punkt, wo sie wirklich entspannt in die nächsten 4 oder 2 Wochen gehen kann, bis die nächste Vorsorge eben wieder ansteht. Aber das ist für viele Frauen wirklich etwas ganz Neues zu erfahren, dass die Vorsorge eben auch bei der Hebamme erfolgen kann. Es kann auch im Wechsel erfolgen, es kann zu Urlaubsvertretung erfolgen. Also ganz wie ihr möchtet, ihr wählt eben immer den Ort aus, wo ihr eure Vorsorge haben möchtet. Natürlich ist auch ein Vorgespräch möglich, allerdings nur eins. Also ich kann, was ja auch manchmal immer so ja, für Frauen manchmal ganz interessant ist, wir nennen das immer in Hebammenkreisen ein Hebammencasting, ne, dass ich mir 5 Hebammen angucke. So ist das eben nicht, sondern ich kann ein Vorgespräch wahrnehmen bei einer Hebamme. Dann kann die das abrechnen, aber ich kann dann nicht bei den anderen 4 auch dieses Vorgespräch als Kassenleistung in Anspruch nehmen. Das würde bedeuten, ich kann mir eine Hebamme angucken für so ein Vorgespräch und wenn mir das aus irgendwelchen Gründen nicht passt, dann muss ich die nächsten Vorgespräche aus eigener Tasche zahlen. Dann gibt es natürlich Beratungen. Einfach Beratungen, die mal so kürzer sind oder auch telefonische Beratungen. Da gehen eben bis zu 12 in der Schwangerschaft. Und ein Abrechnungspunkt, der unbegrenzt in der Schwangerschaft möglich ist und stattfinden kann, ist der Abrechnungspunkt Hilfe bei Schwangerschaftsbeschwerden und Vorwehen. Das heißt, wann immer, ich nenne das immer so gerne, wann der Schuh drückt, dann sollen sich meine Frauen auch melden. Ich gebe im Vorgespräch immer alle meine Telefonnummern raus. Meine Frauen kriegen auch meine Handynummer von mir. Die kriegen aber auch immer gleich gesagt, das ist eine Notfallnummer. Also, wenn ein Notfall oder es brennt, du hast jetzt eine Frage, die jetzt auch sofort eine Beantwortung haben möchte, dann nutzt die. Und wenn sie Kummer haben, die Nummern gegen Kummer hast du, also dann melde dich auch. Und dafür sind dann eben auch diese Termine nochmal da. Ich habe mir das in meinem Tag eigentlich immer so eingerichtet, meinem Tagesablauf, dass ich immer irgendwo ein kleines Pufferfeld für Frauen habe, die sich an dem Tag aktuell melden und dann auch sagen, du, ich habe Beschwerden, was auch immer. Denn das kennen wir ja alle, wenn es uns nicht gut geht, ich habe ganz schlimme Rückenschmerzen, die von jetzt auf gleich kamen oder ich habe ganz schlimm Sodbrennen oder das oder das, dann bringt mir doch ein Termin in 3 Wochen nichts, sondern dann finde ich es immer gut, wenn man auch, wenn man mal so was hat, auch direkt Hilfe bekommt. Und von daher möchte ich das meinen Frauen auch immer anbieten. Und es gibt wenige Tage, wo ich wirklich sage, heute kann ich dich nirgendwo mehr einzwicken, aber dann morgen gleich. Das finde ich auch immer ganz gut. Und wie gesagt, dieser Abrechnungspunkt hat keine Begrenzung. Und das feiere ich auch wirklich so, dass auch Frauen, die wirklich häufig mal was haben, dass ich denen dann nicht sagen muss, du pass auf, dein Budget ist ausgereizt, das geht nicht. Also von daher möchte ich euch auch Mut machen, das wirklich auch zu nutzen, wenn irgendwas ist, das in Anspruch zu nehmen. Natürlich die Vorsorgeuntersuchungen, alle, das hatte ich ja schon erwähnt. Die Überwachung mit dem CDG, wenn irgendwas besonders ist, das kann auch der Frauenarzt nochmal anordnen, wenn das CDG nicht in Ordnung war, dass ihr dann zu einer Kontrolle in die Hebammenpraxis kommen könnt. Und was natürlich auch eine wichtige Leistung in der Schwangerschaft ist, ist die Geburtsvorbereitung. Und hier gibt es eine Budgetierung auf 14 Stunden. Deshalb, egal wo ihr wahrscheinlich einen Geburtsvorbereitungskurs macht, wie bei mir auch, ist der auf diese 14 Stunden budgetiert. Die werden dann ganz unterschiedlich aufgeteilt. Ausnahme stellt bei mir immer der Profimütterkurs dar. Hier gehe ich auf 10 Stunden, weil ich mit den Profimüttern einfach gleich auf einer anderen Ebene arbeiten kann. Das heißt, diese vielen Parts mit Infoanteilen, was kommt in eine Kliniktasche, wann soll ich in die Klinik, ne? Also du weißt, von was ich spreche, das kann man natürlich für Zweit- und Dritt- und Viertgebärende sofort rausnehmen und damit, finde ich, sind die 10 Stunden eigentlich auch immer völlig ausreichend. Es gibt auch die Möglichkeit, auch hierüber wissen viele Frauen nicht Bescheid, dass ich eine Einzelgeburtsvorbereitung wahrnehmen kann, wenn der Arzt mir das attestiert. Also, das könnte Frauen treffen, die ja dauerhaft liegen sollen und nicht in der Lage sind, das Bett zu verlassen oder im Krankenhaus liegen, dass dort dann eine Einzelgeburtsvorbereitung wahrgenommen werden kann. Was natürlich in der heutigen Zeit mit Online-Geburtsvorbereitungskursen noch weniger wahrgenommen wird, wie schon vor diesen Online-Kursmöglichkeiten. Was gehört zu den Vorsorgeuntersuchungen? Das könnte ich euch jetzt auch noch irgendwie so ein bisschen aufdröseln. Natürlich gehört immer dazu eine Gewichtskontrolle, die Blutdruckmessung, eine Urinuntersuchung, Kontrolle des Standes der Gebärmutter. Das heißt, wir tasten den Bauch ab und nehmen damit auf, ob das Kind gewachsen ist, wie groß das ist, ob dieser Symphysen-Fundus-Abstand, wie wir den nennen, der Schwangerschaftswoche entspricht. Ich mache das auch ganz gern, wenn ich hauptsächlich die Vorsorge bei dieser Frau übernehme, dass ich auch den Bauchumfang messe und den Symphysen-Fundus-Abstand eben nicht nur mit den Händen, sondern auch mit dem Maßband festhalte. Denn wenn ich das regelmäßig mache, dann hat man eben auch einen Verlauf, den man wahrnehmen kann und sehen kann. Dann macht das auch wirklich Sinn. Es macht immer wenig Sinn, wenn ich eine Frau nur einmal in der Vorsorge habe. Über das Abtasten stelle ich natürlich auch fest, in welcher Lage befindet sich das Kind. Liegt der Kopf unten oder oben? Wo ist der Rücken? Wo sind die kleinen Teile? Wie viel Fruchtwasser ist da? Welche Haltung hat das Kind eingenommen? Ich kontrolliere die kindlichen Herztöne. Und dann fällt da natürlich jedes Mal bei der Vorsorge auch noch die allgemeine Beratung der Schwangeren dazu. Wo sind Probleme, Fragen, Sorgen, Nöte? Und ich finde es auch immer ganz schön, den Frauen so einen kleinen Ausblick zu geben. Was erwartet dich in den nächsten kommenden 4 Wochen, bis du wieder zur Vorsorge kommst? Sei mal auf dies oder jenes gefasst. Oder jetzt kommen die Kindsbewegungen dazu. Oder jetzt passiert dies oder jenes. Also, dass die Frau wirklich gut aufgeklärt für den heutigen Stand ist, aber auch entspannt in diese kommenden Wochen hineingehen kann, bis sie wiederkommt. Ganz wichtig ist in der Schwangerschaft natürlich auch, dass all diese Befunde im Mutterpass dokumentiert werden. Und gerade in den ersten Vorsorgeuntersuchungen auch der Mutterpass so ausgefüllt wird, dass später die entbindende Klinik oder wo auch immer euer Kind auf die Welt kommen möchte im Geburtshaus, dass alle Beteiligten sofort alles wissen. Das heißt auch, dass ich das nicht nur in meiner Dokumentation, die ich in meiner Akte von der Frau habe, festhalte, sondern auch alles im Mutterpass dokumentiere. Das heißt auch, über was ich sie beraten habe, was ich ihr vielleicht empfohlen habe, wie die Blutwerte waren. Und hier möchte ich euch auch nochmal darauf hinweisen, kontrolliert das immer wieder, dass wirklich jeder Befund einen Eintrag im Mutterpass erhält. Gerade so für den Notfall oder ihr seid im Urlaub, ihr rechnet mit gar nichts und plötzlich ist irgendwas. Dieser Mutterpass ist eben genau das Dokument, was alles festhalten soll. Und deshalb sind alle Beteiligten aufgefordert, diese Werte auch ordnungsgemäß im Mutterpass festzuhalten. Ja, dann kommen wir zu dem Part der Geburt. Also auch hier wird letztendlich die Geburtshilfe in einem Krankenhaus übernommen von den Krankenkassen, aber auch eine sogenannte Beleggeburt oder eine Begleitgeburt, dass ich mir im Vorfeld eine Hebamme ausgesucht habe, die mich im Krankenhaus begleitet, aber auch ein Beleghebammenteam darf mich betreuen und die können das dann auch mit den Krankenkassen abrechnen. Ebenfalls ist auch die Geburtshilfe in einem Geburtshaus oder wenn die Hebamme in ihrer Hebammenpraxis eine Geburt durchführt, möglich, genauso wie eine Hausgeburt, wird genauso von den Krankenkassen übernommen und das ist, glaube ich, immer noch so ein bisschen ein Stiefkind, die Hilfe bei einer Fehlgeburt. Also wir nennen das ja auch häufig eine kleine Geburt. Auch das eine wichtige Leistung, die wir in dem Katalog haben und ich kläre darüber auch immer auf. Ich habe das auch in meinem Flyer stehen und ich glaube, manche Frau schreckt das immer ab, wenn sie zu einem Vorgespräch zu mir kommt und ich dann sage, ja, ich begleite auch Frauen mit einer Fehlgeburt. Ich spreche das auch ganz bewusst aus, denn keiner ist davor gefeit und nicht nur bis zur 12. Woche kann sowas passieren. Es gibt natürlich auch mal Schwangerschaften, die zu einem späteren Zeitpunkt in einer Tod- oder Fehlgeburt enden. Und das finde ich wichtig, dass der Frau schon mal irgendwann gesagt zu haben, dass ihr auch in dieser Situation wisst, ich habe Anspruch auf Hebammenbetreuung. Und zwar nicht nur bei der Geburt, sondern eben auch danach im Wochenbett. Und das nehmen, obwohl ich das schon seit vielen Jahren auf meinem Flyer habe und das auch immer wieder kommuniziere, nicht so viele Frauen wahr, die es eigentlich betrifft. Und ich finde das wirklich schade. Also von daher sage ich es auch nochmal in dieser Podcast-Folge ganz laut und deutlich. Und wenn du eine Freundin hast oder es dich selber betrifft oder du es irgendwo über drei Ecken hörst, gib diese Information immer wieder weiter. Denn gerade diese Frauen brauchen auch unsere Unterstützung und unsere Betreuung, damit sie gut durch diese schwierigen Wochen und Monate kommen. Und damit sind wir eigentlich auch schon mit den Leistungen in der Wochenbettzeit angekommen. Hier nochmal ganz klar, das Wochenbett startet nach der Geburt, der vollständigen Nachgeburt und der Eihäute. Das heißt, hier wird die Wochenbettbetreuung von Mutter und Kind in der Klinik übernommen oder im Geburtshaus, aber auch nach einer Haus- oder auch durch den Hausbesuch oder telefonisch. Auch das wird übernommen. Wenn die Kinder geboren werden, dann wird ja auch die Hebamme im Krankenhaus diese erste Untersuchung durchführen, die sogenannte U1. Auch das wird von den Krankenkassen übernommen. Und auch die Betreuung, wenn sich eine Mama im Krankenhaus nach 6 Stunden überlegt, sie möchte ambulant nach Hause gehen, auch diese ambulante Betreuung, die ja dann stattfindet durch die heimische Hebamme, wird übernommen. So, und hier gibt es jetzt so ein bisschen Budgetierungen, deshalb muss ich auch so genau gucken, dass ich dir nichts Falsches sage. Die Wochenbettbetreuung, die ja meistens im heimischen Umfeld stattfindet, die kann so aussehen, dass in den ersten 10 Tagen nach der Geburt bis zu 2 Betreuungen am Tag stattfinden können durch die Hebamme. Aber wenn das Kind oder die Mutter wirklich auch besondere Erkrankungen oder Schwierigkeiten hat, kann durch ein ärztliches Attest auch hier nochmal die Häufigkeit erhöht werden. Auch das finde ich immer nochmal ganz gut. Das sind immer Dinge, die man selten braucht, aber wenn man merkt, hier ist noch mehr Bedarf durch so ein ärztliches Attest, geht das eigentlich immer noch mal ganz gut. Gerade bei Frauen, die eine ambulante Geburt durchgeführt haben, das heißt, die nach 6 Stunden das Krankenhaus, das Geburtshaus oder was auch immer verlassen haben, dass ich dann bei den Frauenpaaren morgens vorbeikomme und dann für den Nachmittag oder auch manchmal für den Abend 2. Hausbesuch vereinbare. Gerade dieser abendliche Hausbesuch, wo ja auch häufig Kinder unruhiger sind, wo der ganze Tag schon gelaufen ist, wo es auch viele Fragen nochmal gab, dann tut es den Paaren immer ganz gut, wenn sie diese Fragen vor der Nacht nochmal loswerden können. Hat natürlich auch damit zu tun, dass in den ersten Tagen der Nabel noch dran ist, die Gewichtsabnahme zu beobachten ist, dass mit dem Anlegen noch nicht so gut klappt, die Wundheilung noch sehr stark gefordert ist, dass Dammverletzungen vielleicht auch noch ein bisschen ouchen. Und dann kommt man morgens, macht man halt wirklich so die ganzen körperlichen Geschichten und abends hat man vielleicht in diesem 2. Hausbesuch auch noch mal Zeit, wirklich hier noch mal eine tiefgehendere Beratung auch anzubieten. Und das ist wirklich so, gerade bei den ambulanten Geburten, eine schöne Geschichte, sodass ich da in den ersten Tagen wirklich 2-mal am Tag so einen Hausbesuch anbiete. Und nach diesen 10 Tagen gibt es dann eine weitere Budgetierung, die beläuft sich dann auf 16 Hausbesuche oder telefonische Beratung, die zählen da also alle dazu, bis 8 Wochen nach der Geburt. Auch hier können wieder durch ärztliche Anordnungen diese Budgetierung erhöht werden. Ich sage jetzt mal, in 90-95% aller Fälle reicht auch diese Anzahl völlig aus. Trotzdem gibt es immer ja auch mal Wochenbetten, die auffälliger sind oder plötzlich gibt es doch mehr Redebedarf oder Fragen oder. Und dann ist es immer gut zu wissen, dass man auch hier nochmal eine Erhöhung erwirken kann. Auch hier nochmal der wichtige Hinweis, dass diese Betreuung genauso auch Frauen mit einer Fehlgeburt zustehen und nicht das gleiche Budget, aber Frauen mit einer Adoption oder Paaren mit einer Adoption steht auch Hebammenbetreuung zu. Auch das ist geregelt. Das ist nochmal in gewisser Form etwas niedriger von der Budgetierung her, aber auch hier kann eine Betreuung stattfinden und macht ja auch gerade, wenn ein Baby wirklich ins Haus kommt, auf jeden Fall nochmal Sinn, weil dann hat man ja auch die Babypflege, die hier einfach bedacht werden muss und wo man so ein bisschen reinkommen muss. Und dann kommen wir so ein bisschen in die Rückbildung und Stillzeit. Also wenn dann eben so nach diesen ersten Wochen, also das Wochenbett ist abgeschlossen, auch in dieser Stillzeit stehen den Frauen nochmal 8 Beratungen bei Stillschwierigkeiten oder Ernährungsproblemen zu. Diese können dann eben auch nochmal mit der Hebamme wahrgenommen werden. Es können auch telefonische Beratungen sein, die gehen eben auch in diese 8 Beratungen. Und hier habe ich immer mal wieder ein kleines Problem und das betrifft eben vor allen Dingen die Frauen, die vielleicht eine Frühgeburt erlebt haben. Das Kind lag jetzt vielleicht 8 Wochen noch in der Kinderklinik und kommt nach Hause und jetzt braucht natürlich die Frau Betreuung. Jetzt möchte sie Unterstützung haben mit diesem Baby, was ja sowieso schon alles so ein bisschen schwierigeren Start hatte. Die wollen jetzt vielleicht so richtig ins Stillen kommen, dafür war in der Kinderklinik gar keine Zeit. Und das ist dann auf jeden Fall häufigeren Fall, dass ich dann die Frauen nochmal bewusst zum Kinderarzt schicke und sage, hol bitte noch ein Rezept für weitere Hebammenbetreuung, denn diese 8 Beratungen oder Termine werden jetzt nicht ausreichen, ne? Weil diese Wochenbettzeit einfach dann schon rum ist. Also das ist halt wirklich so ein bisschen nach Zeit aufgeteilt. Diese 8 Beratungen, da kam man eben drauf, weil man gesagt hat, hier soll es auch nochmal das Thema Ernährung in den Vordergrund gestellt werden. Das können also wirklich auch Abstillberatungen sein oder auch Beikostberatungen. Wie gehe ich wirklich von der Brust oder der Flasche Richtung Löffel oder Babylett Weaning, also fester Kost irgendwie über. Das können aber auch genauso Beratungen sein, wo es sonst nochmal Probleme gibt. Also all das, was eben nach dieser klassischen Wochenbettzeit abgeht, kann auch nochmal mit der Hebamme besprochen werden. Und das geht bis zum Ende des 9. Monats nach der Geburt. Also in diesen ersten 9 Monaten gibt es wirklich einiges, was ihr von uns Hebammen erwarten könnt und in Anspruch nehmen könnt. Und ich hoffe, der Hebammenmangel setzt euch nicht in dem Maße zu, dass ihr wirklich sagt, oh Mist, das ist ja schön, dass ich dieses Angebot in Anspruch nehmen könnte, aber irgendwie finde ich gar keine Hebamme dafür. Und so eine Idee, die jetzt gerade so in mir so ein bisschen hochkommt und ich will es einfach mal so aussprechen, man braucht ja immer so ein bisschen neue Baustellen, die man sich so vornimmt, wäre so die Idee, gerade in der Schwangerschaft, wo ja dieser Punkt Hilfe bei Beschwerden auch ohne Budgetierung läuft, wenn da Fragen, Sorgen, Nöte sind oder ihr sagt, Mensch, ich hätte da total gerne einen Termin online, das geht ja jetzt auch mit der Nadine und dazu hätte ich gern mal ihre Meinung oder das möchte ich ihr schildern oder da soll sie mir mal was dazu sagen, dann meldet euch einfach bei mir, das können wir total gerne vereinbaren. Ist auch eine Leistung der Krankenkasse. Hier hat sich ja auch einiges in diesem Online-Sektor getan, zumindest bis 30.06.2023 ist diese Möglichkeit gegeben. Und von daher können wir da auch im 1:1-Gespräch nochmal in Verbindung treten. Also, ich glaube, du siehst und merkst, es ist einiges möglich. Es liegt jetzt nur noch an dir zu sagen, das und das brauche ich, das möchte ich. Und ich glaube wirklich, wir sind in Deutschland da in einer sehr, sehr guten Situation. Die Möglichkeit ist da und mach davon regen Gebrauch. Und auch hier sei nochmal gesagt, denkt mehr an die Frauen mit Fehlgeburten, mit Sternkindern, dass die auch diesen Anspruch auf Hebammenbetreuung haben. Und viele von uns Kolleginnen haben da wirklich auch nochmal Zusatzfort- und Weiterbildung gemacht, wie ich auch. Und betreuen euch da wirklich auch gerne an der Stelle. In diesem Sinne möchte ich eigentlich schon zum Ende von der heutigen Folge kommen. Hoffe, ich habe euch so ein bisschen was Neues erzählen können und euch auf den Geschmack gebracht, dass auch die Hebammenbetreuung auf jeden Fall die Schwangerschaft ein bisschen runder werden lässt vielleicht für euch. Also von daher melde dich gerne, wenn du hier um mich herum bist, aber auch gerne, wenn du weiter weg bist und schwanger bist und sagst, Mensch, ich würde gerne mit der Nadine ins Gespräch kommen. Also in diesem Sinne, bis zur nächsten Podcast-Folge. Ciao, ciao. Danke, dass du heute dabei warst. Wirf doch auch noch einen Blick in die Notizen. Dort findest du weitere passende Infos und meine Kontaktdaten für Feedback, Fragen und Anregungen zum Podcast. Du hast noch mehr Lust auf Hebammen Klartext mit Herz? Dann sei doch auch in der nächsten Folge wieder mit dabei.